Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.
Ganz nach dem Motto, Support ist kein Mord. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und heute haben sich eure zwei Lieblingsfußball-Podcasts mal zusammengetan und gedacht, Mensch, lass uns doch mal zusammen eine Folge machen. Lass uns doch mal zusammen ein bisschen schnacken, ein bisschen über Hansa quatschen. Deswegen freue ich mich auf Tobi und Igor von Küstengelaber.
Moin, grüß dich.
Moin Elisabeth, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr hier im Ostseewelle-Studio seid. Ihr seid ja auch schon wieder gleich so hin und weg von diesem wunderschönen Ausblick hier auf die Hansestadt Rostock.
Absolut, ist ein perfekter Ausblick. Also ich glaube, wenn ich hier arbeiten würde, ich würde jeden Tag erstmal aus dem Fenster gucken. Das ist schon, kann man sagen, ich würde sagen eine 9 von 10 oder 9,5 von 10, oder Igor?
Ja, also ich glaube, gerade im Sommer ist es, denke ich mal, ein Hingucker. Ich glaube, ja. Da muss man eher aufpassen, dass man nicht zu sehr und zu oft rausguckt und ein bisschen bei der Arbeit bleibt, oder?
Im Sommer ist dann eine 12 von 10. Das kann man so sagen. Gerade auch so beim Sonnenaufgang und so, ne? Also der ein oder andere, der mir vielleicht bei Instagram folgt, sieht das. Ich mache da gerne mal ein paar Storys. Ich weiß, das nervt auch einige, weil danach filmen immer 3 Follower. Aber gut.
Aber ich glaube, 3 Follower ist auch nicht schlimm, oder?
Ist auch nicht schlimm. Die kommen dann mit der nächsten Hansa-Story automatisch wieder dazu. Ja, schön, dass ihr zwei hier seid. Ihr habt den Podcast Küstengelaber. Ich sag mal, wer in dieser Hansa-Sphäre unterwegs ist, der kennt euch, der weiß auch genau Bescheid. Ich will nicht sagen, dass man sich da ein bisschen kontert, aber man bringt ja abwechselnd schon Folgen raus. Es gibt ja inzwischen auch ein paar mehr Podcasts, aber ihr habt quasi, sag ich mal, in der ganzen Hansa-Welt schon damit angefangen. Und ihr macht das ja auch nicht hauptberuflich, ihr seid beide normal in Jobs tätig. Was macht ihr?
Tobi, du darfst.
Ich darf. Ich bin seit 4 Jahren Erzieher, bin im Hort quasi und betreue da aktuell eine erste Klasse. Das macht super Spaß, gerade mit den Kiddies auch mal rauszugehen, Fußball zu spielen. Da haben wir gleich die Verbindung. Das ist schon eine coole Sache und das macht echt Laune.
Ja, ich bin im Marketing tätig, hier bei einem kleinen regionalen Unternehmen. Mhm. Das heißt, ich habe gewisse Überschneidungspunkte. Mhm. Klar machen wir da jetzt, wobei wir haben sogar auch einen Podcast damals gemacht, aber deswegen habe ich so einen Bezug auch zu den Social-Media-Kanälen. Deswegen teilen wir uns da natürlich auch zusammen die Aufgaben so ein bisschen auf. Also ich habe da einen gewissen beruflichen Background einfach.
Und gerade bei Instagram und Co., Küstengelaber, wer das mal eingibt, das sieht auch professionell aus. Also ich muss ja wirklich sagen, ihr macht das gut.
Igor macht das gut, also ja.
Ja, vor allem, ja, man darf bloß nicht so weit runterscrollen, glaube ich. Also,
man sieht die Veränderung.
Ja, unser erstes Cover, Tobi, das hast du, glaube ich, damals mit unserem dritten Kumpel gemacht, das müsste in Warnemünde gewesen sein, nicht weit weg vom Leuchtturm.
Da sind wir genau Richtung Strom gegangen, haben da einfach mal Foto geschossen und haben das dann quasi als Cover genommen und ja. Ich glaube, für den Anfang war das vollkommen in Ordnung, da war das okay. Mittlerweile, man entwickelt sich ja auch weiter, hat irgendwo auch andere Ansprüche und wenn wir das Cover heute noch hätten, das wäre, glaube ich, schwierig.
Vor allem, wenn man, also ich glaube, die Messlatte auch bei Social Media in der Hansa-Bubble liegt auch sehr hoch, ne? Ja. Wenn man so Richtung andere Instagram-Seiten schaut, also wir sind da mit einigen auch ein bisschen im Austausch, also da will man natürlich auch nicht irgendwie hinten runterfallen, ne?
Die machen alle einen richtig guten Job und die sind auch alle immer so aktuell. Habe ich auch immer meinen allergrößten Respekt vor. Und ich freue mich aber auch immer, wenn ich da sehe, was sie auch für eine kreativen Ideen haben und Co. Und das halt auch, wie gesagt, in der Freizeit neben den normalen Jobs oder zum Teil sind es ja auch Studenten, je nachdem. Es ist ja auch ganz unterschiedlich.
Ich glaube, das vergessen die Leute teilweise auch, wie viel Arbeit dahinter steckt, oder? Also ich glaube, die meisten haben irgendwo auch einen Beruf, arbeiten Vollzeit und dann abends noch zu sagen, okay, ich setze mich an eine Grafik ran. Also Riesenrespekt auch gerade für die Qualität, die da auch zu sehen ist.
Und bei euch ist es ja in dem Sinne auch aus einer Schnapsidee entstanden, ne? Zu Corona-Zeiten?
Genau, wir haben 2021, glaube ich, angefangen, wie es so ist, Langeweile gehabt, auf der Couch gegammelt, viel Fußball geschaut, natürlich auch Hansa und waren damals zu dritt gewesen mit einem Kumpel. Und ja, dann fing das an, wir haben gedacht, okay, was können wir machen? Podcast war damals auch schon so der Trend und haben dann angefangen, ins Handy damals zu quatschen, ganz schlechte Audioqualität, wirklich, ja, kann man ehrlich sagen, bodenlose Qualität und so hat sich das dann entwickelt, peu à peu, mit den ersten Gästen dann auch, Marco Vorbeck damals, der erste Gast.
Ich trinke einen Sekt vielleicht.
Genau, vielleicht auch zwei. Das war damals besonders und ist ja heutzutage immer noch besonders, das kann man ehrlich so sagen, genau.
Tobi, wir haben eigentlich nie so richtig davon gesprochen oder darüber gesprochen. Du bist da ja so ein bisschen reingeflogen. Wie war das für dich damals?
Ich wurde gezwungen von Igor, ich hatte keine Wahl. Nein, damals war es so, Timo, unser Kumpel und Igor wollten durchstarten und haben mich quasi gezwungen. Ich habe dann ja gesagt und ja. bin nach 4 Jahren immer noch hier, was ja ein Zeichen dafür ist, dass es Spaß macht. Ne?
Das freut mich.
Mich auch.
Ihr macht das auch richtig gut, muss ich auch sagen. Auch jetzt, gerade wenn man sich dann auch mal so anguckt, ne? Ja, ja. Ihr sitzt jetzt beide gegenüber von mir. Also ihr seid schon ein eingespieltes Team, das merkt man.
Ja, man darf bloß, glaube ich, ich weiß nicht, wollen wir das Geheimnis droppen, wie das bei uns
voll
bei der Aufnahme abläuft? Also meistens ist jeder bei sich zu Hause, wobei wir hatten natürlich auch 2 Folgen jetzt auch im Studio mal aufgenommen. Da nochmal liebe Grüße an Olli Kramer, müsste für dich auch ein Begriff sein.
Mhm, klar.
Sonst klassisches Setup ist, ja, Tobi ist bei sich zu Hause. Sein Studio sieht schon mittlerweile gar nicht so schlecht aus.
Studio, das ist mein Wohnzimmer.
Ja, ich bin im Arbeitszimmer, der Gast ist dann meistens zugeschaltet.
Ja.
Und ja, läuft alles remote ab und da fehlt natürlich so ein bisschen diese persönliche Bindung, sage ich jetzt mal, aber es ist einfach super schwierig, weil die meisten Gäste sind irgendwo in Deutschland verteilt.
Mhm.
Klar, jetzt auch mit den aktuellen Hansa-Spielern war es natürlich ein bisschen was anderes. Ja, das ist meistens unser Setup und deswegen ist für uns auch mal ganz cool, rauszukommen, mal in so einem Studio aufzunehmen und so ein bisschen auch ja so diese persönliche Ebene zu haben.
Ich finde, man merkt da aber auch immer einen Unterschied. Also ich hatte das auch schon zum Teil, dass ich mit Spielern was aufgenommen habe per Stream oder Videostream, ne? Oder dann eben direkt im Ostseestadion oder eben hier. Man merkt den Unterschied, weil die Jungs sind dann auch gleich viel zugänglicher.
Ja. Du hast die persönliche Ebene, du siehst die Reaktion des Spielers und ja, ich glaube, das ist so das, was man da halt in einem remoten Format halt nicht hat und das macht die Ebene auf jeden Fall persönlicher und auch ein bisschen menschlicher, kann man sagen.
Aber Elisabeth, erzähl mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich habe, glaube ich, bisher fast jede Folge gehört. Ja. Deine Eingangsworte im Intro sind ja meistens liebe Grüße aus dem Ostseestadion. Mhm. Das ist auch ja das gängige Vorgehen, wie du mit den Spielern oder mit den Gästen eben aufnimmst.
Genau, ich mache quasi, ja, meistens ist es so, ich frage die Jungs vorher, suche den Kontakt zu denen und sage, Mensch, wie sieht's aus? Ihr wisst ja, ne, ich habe einen Podcast, habt ihr da mal Bock drauf? Ja, na klar, wieso nicht? Dann knacken wir kurz. Dann stelle ich natürlich eine offizielle Anfrage, weil das läuft natürlich alles über die Pressesprecherin, ne? Das muss ja alles genehmigt werden vorher, weil manchmal kann sich ja auch eine Situation ändern oder, ne, oder wie es gerade läuft. Da gibt's natürlich dann Wichtigeres erst mal. Und dann fahre ich ins Ostseestadion und treffe mich meistens direkt mit den Jungs nach dem Training. Also die kommen frisch aus dem Training, gehen dann schnell duschen, ziehen sich um und dann ziehe ich mich da immer in einen Raum zurück. Entweder ist es der Presseraum oder ab und zu waren wir tatsächlich auch schon mal in dem Kontrollraum hinten, wo auch die Leute manchmal so Gaming machen und Co. und wo die Steuerzentrale dann während des Spiels ist.
Hm, ja.
Das ist auch ganz cool. Das einzige Problem ist, die Stühle knarren da so ein bisschen.
Das heißt, du musst die ganze Zeit aufrecht sitzen und dich konzentrieren, dass du da nicht so viele Bewegungen machst. Okay.
Genau, weil das sonst immer ein bisschen komisch klingt. Und ja, ganz oft verquatscht man sich da nachher auch so. Also ich mache oder versuche immer so ein bisschen so eine kleine Zeitangabe einzuhalten, aber es ja, geht dann manchmal schon in eine Richtung, dass man nachher zu lange erzählt. Bestes Beispiel war bei Kevin Schumacher. Wir haben dann nachher so lange gequatscht, dass er sich so beeilen musste in einer kurzen Pause zwischen Training und Training, dass er nach Hause gerast ist, um schnell mit dem Hund rauszugehen und dann wieder zurück zum Training zu kommen, damit er nicht zu spät ist und vielleicht irgendeine Strafe zahlen muss. Aber ich glaube, es ist nochmal alles gut gegangen. Ich habe danach nochmal gefragt. Ja, aber so ist es und das ist ja eigentlich schön, gerade wenn die Jungs sich dann auch wohlfühlen und dann doch noch ein bisschen mehr erzählen. So läuft es dann bei mir.
Aber hattest du jetzt in der Zeit einen Gast, wo du sagst, Mensch, der ist mir irgendwie total in Erinnerung geblieben, warum auch immer, sei es vielleicht die persönliche Ebene oder einfach auch, was der Gast irgendwo an Kommunikation angeboten hat?
Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht gewesen von Lukas Scherf. Ich habe ja oft auch die Jungs vorher schon mal so in Interviewsituationen gehabt und wo du dann dich schon immer so drauf einstellst und genau weißt, wie sie antworten, wie lange sie antworten. Und da war er immer sehr zurückhaltend. Und im Podcast hat er auf einmal so aus dem Nähkästchen geplaudert, so viel erzählt und auch so überraschende Storys ausgepackt, wie als er seinen Blinddarmdurchbruch hatte und aber vorher den Arzt noch gefragt hat, ob er nochmal ins Ostseestadion darf, obwohl das eine Not-OP werden sollte. Also dann ist er ja wirklich nochmal ins Ostseestadion, hat sich das Spiel angeguckt und ist dann danach ins Krankenhaus und wurde sofort operiert. Und das sind so Sachen, die überraschen einen dann halt.
Ja.
Dann auch auf jeden Fall Arvid Langschwager, Hansa Fanradio, kennen alle und Vorsitzender der Hansa Stiftung. Der hat ja gefühlt fast den Podcast alleine geführt. Da konnte ich mich mal so ein bisschen zurücklehnen. Ja. Das hat natürlich auch überrascht. Ja, es gibt den einen oder anderen, der ein bisschen zurückhaltender ist. Und Pascal Breyer, da hätte noch ein bisschen mehr aus sich rauskommen können. Aber der ist eher so, wenn das Mikro dann aus ist. Da geht's dann richtig los.
Ich meine, ist ja auch legitim. Jeder ist ja irgendwo anders. Und wir merken das bei dir auch, wenn irgendwie die Kamera angeht oder das Mikro angeht. Man ist automatisch, gerade so als Hobby-Podcaster, immer so ein bisschen anders. Und wir fragen uns immer, warum ist das so? Vielleicht, weil wir es nicht täglich machen, Igor. Ich weiß nicht, hast du da eine Theorie, warum wir da immer noch so ein bisschen anders sind?
Ja, wir haben uns auch so ein bisschen unterhalten jetzt auf dem Hinweg hier zum Studio. Ich glaube, das ist was anderes. Egal, wie viele Hörer man hat. Ich glaube, sobald da ja einfach so ein bisschen andere Leute mit reinkommen, achtet man einfach so ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das richtig ist, aber wenn wir halt irgendwie während des Spiels über Hansa sprechen oder danach, ich glaube, da fallen andere Sätze, andere Worte, würde da das Mikro laufen, wird man wahrscheinlich sagen, ah, okay, den Spieler oder das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ohne jetzt zu wissen, ja, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber so fürs eigene Bauchgefühl ist es irgendwie ein bisschen beruhigender, dass man sagt, okay. Man merkt aber dann, dass es manchmal ein bisschen verkrampft ist auch, wenn man sagt, ey, wir kennen uns hier schon gefühlt 15, 16 Jahre, kann doch nicht sein, dass wir uns hier einen abstottern. Wir machen das doch schon eine Weile und wir haben doch gerade normal gesprochen und nur weil jetzt hier irgendwie ein Knopf rot leuchtet und die Aufnahme läuft, kennen wir uns auf einmal nicht mehr, übertrieben gesagt.
Es ist aber auch so, ne? Im Stadion sagt man natürlich andere Dinge, jetzt ohne da vielleicht eine Grenze zu überschreiten, aber jeder kennt es, glaube ich, und ich bin also eher dann im Stadion, dass ich sage, manchmal nervt mich das dann drumherum, weil es immer alle besser wissen. Ja. Und ich, wenn ich jedes Mal sage, stellt euch doch bitte selber auf den Platz, also da bin ich dann eher doch mal die Ruhige. Ich sag mal, wenn das Spiel dann nicht so gut ausging, habe ich danach auch richtig schlechte Laune. Wenn es gut ausfällt, dann natürlich richtig gute Laune. gerade gegen Wien Wiesbaden hat es mich so ein bisschen genervt, weil mir an sich hammerkalt war und ich so dachte, könnt ihr jetzt mal bitte hier ein paar Tore schießen? Ich möchte mal jubeln, damit mir wieder warm wird.
Das haben sich, glaube ich, über 20.000 Menschen auch gedacht, oder? Aber worauf achtest du so im Stadion? Was sind so die Faktoren, die du als Fan wahrnimmst? Ist es wirklich das Spiel oder auch die Tribünen oder was ist so deine Priorität im Stadion?
Alles. Also bei mir geht das schon los mit dem Gang ins Stadion. Also das ist, finde ich, auch immer schon richtig schön. Also ich gehe meistens zu Fuß hin, beziehungsweise jetzt klingt zwar ein bisschen doof, aber die Anstoßzeiten in der dritten Liga kommen mir ein bisschen zugute, weil ich ganz oft am Wochenende ja noch Sendungen habe. Und dann bin ich meistens an einem Samstag zum Beispiel bis 13 Uhr hier im Sender und beeile mich dann immer, dass ich quasi um 14 Uhr, dann schaffe ich es natürlich pünktlich und habe sogar noch ein bisschen Zeit vorher, noch mal ein bisschen Schnack zu halten. Ne? Man, drumherum, das sind alles Dauerkartenbesitzer, die haben ihre Dauerkarten schon ewig. Also da hat sich kaum was geändert. Jetzt gerade letzte Saison zwar neben uns, die sind einmal auf die Nord umgezogen, jetzt haben wir aber da neue nette Nachbarn, mit denen man auch mal richtig gut quatschen kann. Und ich sag mal, erste Bundesliga wäre die Anstoßzeit noch ein bisschen besser. Da hatte man noch ein bisschen mehr Zeit.
15:30.
Aber gerade in der zweiten Liga war das zum Teil ganz schön knifflig. Da habe ich dann auch mal einen Anpfiff verpasst natürlich oder musste auch mal erst zur zweiten Halbzeit, wo dann natürlich auch die Ordner fragen, was ist denn los? Warum kommst du denn jetzt erst? Aber es geht halt nicht anders dann in dem Moment, ne?
Absolut. Hast du denn irgendwie noch so ein Spiel in Erinnerung, vielleicht auch diese Saison, wo du sagst, Mensch, das Spiel im Ostseestadion, das ist mir so hängen geblieben, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil wir überzeugend Fußball gespielt haben, wo du sagst, Mensch, das Heimspiel dieses Jahr, das war eine 10 von 10 oder eine 12 von 10, wie du vorhin so schön gesagt hast?
Also wir hatten viele schöne Momente, viele überraschende Momente und ich finde jetzt gerade natürlich die letzten Wochen, seitdem Daniel Brinkmann da ist und seitdem, wie ich neulich so schön gesagt habe, dieses Daniel Brinkmann-Elixier irgendwie so die Runde macht, macht es mehr Spaß auf jeden Fall. Trotzdem müssen da noch so ein paar mehr Dinge passieren, einfach für dieses Sicherheitsgefühl, finde ich. Aber ansonsten sage ich immer wieder, das Aufstiegsspiel natürlich, 21, das war so für mich mit die schönste Erinnerung, weil ich da erst gefragt hatte, da ich glaube, ich hatte eine Pressekarte, genau. Ich habe auf der Ost oben gesessen, neben Magenta TV. Neben dem Sprecher von Magenta TV habe ich gesessen und bin dann aber in der zweiten Halbzeit heimlich zu meinem Bruder und zu meinem Papa runter und habe mich dann heimlich auf den Sitz gesetzt, der eigentlich abgesperrt war, weil da zu Corona-Zeiten durftest du ja immer nur gewisse Sitze einnehmen und war ja alles abgesperrt. Das habe ich dann aber einfach heimlich gemacht und habe dann die zweite Halbzeit mit denen genossen und dann einfach danach diese Gefühle, diese Emotionen, dieses Weinen und gerade wenn dann so, sage ich auch immer wieder, so gestandene Männer wie mein Papa, mein Bruder dann auch eine Träne wegwischen. Das sind so Sachen, die bleiben natürlich in Erinnerung und auch diese Aufstiegsparty danach, das war natürlich unfassbar gut. Bin nächsten Tag in Urlaub geflogen, also es war rundum gelungen. Aber wie ist das bei euch? Habt ihr so in dieser Saison, wenn ihr es jetzt so direkt ansprecht, Dinge oder Spiele, wo ihr sagt, das war schon echt gut?
Boah, also ich glaube, also ist jetzt auch ein offenes Geheimnis, dass es natürlich am Anfang sehr holprig war, auch unter Hollerbach. Sei mal dahingestellt, ob das der einzige Grund war, aber die Ergebnisse haben einfach nicht gestimmt. Die Art und Weise war auch eher mühselig, sage ich jetzt mal, wobei wir, glaube ich, ganz okay gestartet sind. Und ich finde, ja, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt, aber seitdem er dann praktisch nicht da ist und dann auch Ramos und Pesch dann übernommen haben, ja, so die ersten Spiele, da würde ich halt für mich einfach sagen, da ist irgendwie so ein Ruck durchgegangen einfach. Ich glaube nicht nur auf dem Platz, sondern grundsätzlich im Verein. Also kann ich mich ja jetzt outen, ich bin auch großer Pressekonferenz-Fan. Also ich habe mir, glaube ich, bis die letzten Jahre immer gefühlt jeder angeschaut und wie die sich vor der Kamera gegeben haben. Ich hatte das Gefühl, ey, wir haben jetzt viel über dieses Nahbare gesprochen, so, ne? Und ich habe dann gedacht, ey, die sagen einfach, was denen gerade einfällt. Natürlich wussten die, glaube ich, schon, was die für eine Rolle einfach haben. Die sind gerade in der Cheftrainerposition, in diesem Duo, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, die haben dann einfach irgendwie anders auf die Fragen geantwortet. Einfach das Miteinander mit der Mannschaft, wenn du dann so Richtung Trainerbank geschaut hast und wie auch immer. Und komischerweise sah der Fußball dann auch viel, viel besser aus. Mhm. Und ja, ich glaube, es ist, glaube ich, gefühlt wie immer im Leben, sobald es dann irgendwie in die positive Richtung geht und es einfach irgendwie erfolgreicher wird, dann ist die Stimmung einfach grundsätzlich besser. So, das heißt nicht, wenn man verliert, ist alles scheiße. Mhm. Klar, manchmal ist es oder nimmt man das so wahr, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich glaube, das hilft natürlich auch dem Verein, der Mannschaft, wenn man einfach so ein bisschen weiß, okay, wir sind auf dem richtigen Weg und es klappen auch Sachen, so die wir vielleicht vorher wochenlang trainiert haben, die vorher nicht geklappt haben. Deswegen fand ich so die ersten Spiele, um das vielleicht so ein bisschen abzukürzen, ja, sehr erfrischend, war natürlich auch erfolgreich und so ging es ja gefühlt dann auch weiter.
Es macht halt auch einfach natürlich gerade mehr Spaß und genau das ist mir auch aufgefallen, dieses vor ein paar Wochen wäre es noch so gewesen, wenn du einen Elfmeter verschossen hättest, hätten alle wirklich die Köpfe in den Sand gesteckt und dann hätten wir das noch 3-0 verloren, das Spiel. Aber genau das hat da gefehlt und das ist jetzt da. Umso mehr hat mich das aber geärgert bei diesem Wiesbaden-Spiel, wie schnell dann doch die Stimmung wieder auf den Rängen umgeschwappt ist. Wie schnell diese negative Stimmung sich verbreitet hat, auch im Ostseestadion und das spürst du natürlich dann auch sofort unten auf dem Feld. Und das ist dann immer so, das ist schade, ne? Es kann immer mal passieren, dass man so einen Aussetzer hat oder dass sowas mal passiert. Und da könnte man jetzt wieder sagen, hier was ins Phrasenschwein schmeißen. Lieber ein Spiel so verlieren als 4 Spiele, absolut, ne? Dann 1-0 oder so. Aber gehört auch dazu. Und vielleicht war das auch gar nicht mal so schlecht, um nochmal sich so wach zu rütteln, bevor wir jetzt direkt so einen krassen Durchmarsch machen. Das können wir dann ab jetzt machen.
Genau, also wir hätten auf jeden Fall nichts dagegen, wenn wir jetzt die nächsten Spiele auch gewinnen. Ich meine, es ist ja trotzdem alles relativ eng. Wir wissen, wie schnell das gehen kann, dritte Liga. Du hast es vorhin auch gesagt, der Aufstieg 2021, da haben wir uns ja auch einen Flow gespielt. Da haben wir ja Spiele in der letzten Minute teilweise gezogen. Rossi, Kopfballtor gegen Kaiserslautern zu Hause oder, was viele wahrscheinlich auch nicht vergessen werden, Torpedo in Meppen, Philipp Türpitz mit 2 Toren. Das sind alles so Sachen, das haben wir im Podcast halt auch gemerkt, das sind Erinnerungen. Da zerrt man natürlich noch dran und wie schnell kann es gehen? Du kommst in den Flow, du gewinnst die Spiele zu Hause, holst auswärts auch mal einen Punkt, was vollkommen in Ordnung ist, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, aber gerade so ein Flow, glaube ich, tut uns gut, um diese Euphorie der Fans auch mitzunehmen und über die nächsten Wochen und Monate auch zu tragen.
Auch da war die Stimmung wirklich nachher, es hat auch Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, auch mit Jens Hertel hat es immer viel Spaß gemacht. Auch die Pressekonferenzen und auch so Interviews, wenn man die mal mit ihm geführt hat. Da kann ich mich auch an eine Sache noch ganz gut erinnern. Da habe ich mit ihm auch quasi eine Art Podcast-Folge aufgenommen, die dann aber an einem Sonntag hier als so ein über 2 Stunden bei Ostseewelle lief. Und da habe ich ihn gefragt, wenn er jetzt ein Journalist wäre, welche Frage er sich stellen würde. Und er antwortete, Puh, wahrscheinlich, ja, warum er denn jetzt immer gewinnt, weil das würde ja voraussetzen, dass er dann immer gewinnt. Und dann gab es auch eine Serie, da glaube ich, haben wir irgendwie 5, 6 Spiele am Stück gewonnen und dann habe ich ihm diese Frage gestellt und habe zu ihm gesagt, Herr Hertel, können Sie sich noch daran erinnern, habe ich Sie mal gefragt, welche Frage Sie sich stellen würden und haben Sie gesagt, warum Sie jetzt immer gewinnen, also warum gewinnen Sie denn jetzt immer, ne? Und schon allein dieses Lächeln dann danach, das hat sich schon gelohnt, diese Frage zu stellen, also das hat einen einfach gefreut und ja, ich war da auch sehr traurig, als der damals gegangen ist, muss ich zugeben.
Und ich glaube, bei Jens Hertel, den haben ja wirklich, ich glaube, die These kann man aufstellen, 85-90% der Fans gemocht und geliebt, ja. Einfach weil er ein ehrlicher Arbeiter war, er war ein Typ, er war geradeaus, mhm. auch in der Kommunikation. Er hat nicht die größten Reden geschwungen, auch nicht die größten Phrasen irgendwie ins Phrasenschwein geschmissen, mhm. aber er war ein Typ, er hat den Ostfußball gekannt, er kennt ihn immer noch, ist ja jetzt, glaube ich, gerade bei Aue eingestiegen, mhm. auch so semi-erfolgreich gestartet. Einfach ein gerader Typ und ich glaube, das freut auch die Region, wenn du so einen Typen hast, der einfach irgendwo ehrlich ist und ja, das auch irgendwo transparent kommuniziert, die Fans mitnimmt, trotzdem auf eine sympathische Art und Weise. Und ich glaube, da kann ich auch für uns sprechen, Igor, wir haben ihn auch gefeiert so als Typen, oder?
Ja, absolut. Wobei ich sagen muss, also man wusste, was man für einen Fußball auch bekommt unter Jens Hertel. Und klar, so wie es danach gelaufen ist, im Nachhinein ist man immer schlauer, hat man dann schon, glaube ich, den einen oder anderen Gedanken drüber verloren und dann sagen, ja, war es vielleicht ein bisschen zu früh, hätte man das anders lösen sollen. Aber ich muss sagen, so die letzten Spiele unter ihm, da würde ich schon auch, also nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich hätte wahrscheinlich ähnlich entschieden, weil das war schon sehr mühselig. Ich glaube, wir haben dann auch hinten raus auch Spiele hoch verloren. Mhm. Und sonst stand sein Fußball oder seine Mannschaften stand ja immer dafür, dass du vielleicht vorne kein Hurra-Fußball spielst. Du gewinnst die Spiele, was auch super wichtig war, einfach in der zweiten und dritten Liga. Und wir waren normalerweise halt hinten immer sattelfest. So, und das ist dann irgendwann gekippt. Und aber trotzdem, er war am Ende, glaube ich, 3,5 Jahre da oder fast sogar 4 Jahre. Ja. Ich glaube, wenn man so die letzten Jahre sich anschaut, sticht er da schon sehr heraus, wenn man vielleicht mal so Leute wie Pagelsdorf mal rausnimmt.
Ja, und ich muss sagen, er war einer von den Trainern bei der Pressekonferenz, der immer 5 Minuten vorher da war. Also immer überpünktlich. Da gab es auch andere, die vielleicht mal ein bisschen zu spät gekommen sind.
Da wirst du wahrscheinlich jetzt keine Namen droppen, oder?
Ach, hat wieder einen neuen Vertrag unterschrieben, ist auch in der dritten Liga.
Aber Jens Hertel hat doch seine schicke Uhr immer gehabt, ne? So eine Trainingsuhr. Ja. Ich habe da mal so eine Geschichte mitbekommen. Ich glaube, die war kaputt, die hat er mal verloren gehabt, was auch immer.
Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Irgendwas war da damals und hat ihm, glaube ich, irgendwie noch ein Fan dann nachher noch geholfen. Ja.
Das heißt, er wusste natürlich immer, wie spät es ist. Und
ja, der war immer überpünktlich und dann hat er lieber noch gesessen und hat dann lieber noch den Presseleuten so ein bisschen beim Schnack zugehört und hat gedacht, ach, dann hörst du mal an, was sie vielleicht noch so ein bisschen vorher dämlich quatschen, ist ja manchmal so. Ja.
Aber vielleicht Thema PK, Elisabeth, würdest du dir wünschen, das ist ja, glaube ich, die letzten Jahre immer mal vorgekommen, dass auch mal ein Spieler dabei ist. Ich glaube, zu Zweitliga-Zeiten, hört sich halt so an, als wäre es 30 Jahre her, ist ja manchmal auch ein Spieler dabei gewesen. Findest du das gut oder reicht dir ein Trainer, dem du praktisch die Fragen stellen kannst?
Ich würde es natürlich gut finden, weil es natürlich auch erfrischend ist und gerade auch für die Leute, die die PKs dann danach bei YouTube und Co. gucken, nochmal schöner, die Spieler so auch nochmal näher kennenzulernen, weil oft haben sie ja gar nicht so die Gelegenheit. Ich sag mal ja auch so, Magenta, TV und Co., die fragen ja auch immer die gleichen Spieler an. Deswegen wäre es ja auch mal schön. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn es jemand ist, der vielleicht dann nicht 90 Minuten spielt. Kann ja trotzdem mal drüber reden, wie seine aktuelle Gefühlslage ist oder wie er das alles sieht. Aber auch das hängt natürlich auch oft damit zusammen, wie erfolgreich ist Hansa gerade, ist das möglich? Weil da werden zum Teil natürlich auch Spieler dann geschützt, ne? Damit nicht irgendwie mal was passiert oder die in eine unangenehme Situation geraten. Ja. Aber ja, das ist schon. Ja. Oder wenn man dann Fragen stellt während der PK, wann die dann soweit sind.
Also wir lassen Fiete auch noch in Ruhe. Ja. Wir sind da sehr bodenständig.
Ja. Ich glaube, da tun wir uns auch zusammen mit der Aussage. Oder es wird noch ein paar Monate dauern.
Ja, ich glaube, das wird vielleicht noch ein paar Jahre sogar. Aber wie läuft denn das bei euch, wenn ihr so die Leute anfragt? Also macht ihr das über Social Media oder wie macht ihr das?
Ja, wie machen wir das, Tobi?
Wir schreiben Briefmarke drauf und dann hoffen wir, dass eine Antwort kommt.
Nein. Aber jetzt ist Porto doch teurer geworden.
Das stimmt. Du meinst die Flüge nach Porto?
Ja. Die auch.
Ja, ganz klassisch über Instagram. Ich glaube, wir haben es auch noch nie anders gemacht. Ich überlege gerade, nee. Also wir haben immer Insta als Weg genommen. Wir haben teilweise auch per Mail an das Management angefragt. Bei Oliver Neuville kann man ja auch mal erzählen, die Story. Haben wir bis heute keine Antwort bekommen, ist auch vollkommen in Ordnung, alles gut. Meistens Insta-DM und dann ist es so ein bisschen wie beim Lottospielen, ob derjenige halt die DM liest oder nicht liest. Und ich würde sagen, unsere Trefferquote ist eigentlich relativ hoch. Oder also natürlich gibt es immer Spieler, die auch mal nicht antworten, ist ja auch menschlich. Also die kriegen ja auch gefühlt 100 Nachrichten am Tag, aber meistens läuft es halt über den Weg.
Ja, also ich glaube, Trefferquote von gelesen ist eher unterdurchschnittlich, aber wenn gelesen und wir so ein bisschen in den Austausch kommen, wobei man nicht, also man kennt das ja privat manchmal selber, ne? Wenn man bei WhatsApp reinguckt, wie viele offene Chats man offen dann praktisch hat, kann man da, glaube ich, keinem übel nehmen und wir müssen uns halt immer so ein bisschen auch ins Gewissen reden. Wir kennen die Menschen oder die Spieler einfach nicht. Und dann, ja, darf man, glaube ich, auch nicht zu viel erwarten. So, und am Ende ist es vielleicht auch nicht für jeden was, ne? Also nur weil wir jetzt gerade Interesse haben und der Meinung sind, ey, das wäre ein cooler Gast, wir können uns echt cool über bestimmte Themen unterhalten, über seine Karriere, kann es immer noch sein, dass er dann sagt, das passt. Das hatten wir auch manchmal, ne? Dass sich Möglichkeiten auch später ergeben haben, ne? Das Svante wäre so ein Beispiel. Da haben wir echt lange gebohrt und gesagt, Mensch, so mit seinem Wechsel auf die Insel ist super spannend. Wir sind auch so ein bisschen Premier League oder England-Fans. Wär geil, den irgendwie ans Mikro zu kriegen. Und dann hat sich das halt so ein bisschen über Jasper van der Werf dann einfach gegeben, dass wir gesagt, sind wir ehrlich, haben wir uns immer nicht so getraut, so diese Karte auszuspielen, weil wir hatten ja jetzt schon einige Spieler und die kennen sich natürlich untereinander, aber ich habe da immer ein komisches Gefühl, so jemanden nach was zu fragen, so nach dem Motto, das haben wir bei Jasper einfach gemacht. Wir haben gesagt, ey, pass auf, wir kommen an deinen Kumpel Svante nicht ran. Du sollst da jetzt nichts Außergewöhnliches machen. Kannst du den nur ein bisschen anstupsen, dass er vielleicht bei Insta mal reinguckt oder generell? Das hat funktioniert.
Ja, das hilft auch manchmal. Ich habe ja auch mal so einen Stream gemacht mit den Lieblingshits von den Spielern und allgemein von Hansa-Mitarbeitern. Und manchmal sind ja auch Spieler so, ach nee, möchte ich jetzt nicht. Und wenn dann aber irgendwie ein Teamkollege kommt und sagt, ach komm, das ist doch überhaupt nicht schlimm, mach das mal. Na gut, dann kommen sie doch nochmal und quatschen immer kurz über ihren Lieblingssong. Und dann erzählen die aber so gut, wo du denkst, ja, wo war denn gerade das Problem? Was ist, ne? Weiß nicht. Ich so, nee, ist doch alles in Ordnung. Ich weiß ja nicht.
Wobei am Anfang war es natürlich schwierig, ne? So die ersten Folgen haben wir unter uns aufgenommen. Da hatten wir ja ehrlicherweise nichts anzubieten. Heißt jetzt nicht, dass wir jetzt die größten Macker sind auf einmal, das sind wir, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, das macht schon ein bisschen was her. Wir können es nicht überprüfen, so ob die vielleicht auf dem Insta-Kanal schauen, bei Spotify, wie auch so immer. Ich würde jetzt einfach mal unterstellen, das macht schon einen gewissen Eindruck oder schafft auch Vertrauen, dass sie sagen, ah, okay, krass, Nico war da, den kenne ich auch. Ach krass, und scrollen wir Doki Bartel, oh, Mensch, das ist ja Legende. Würde ich vielleicht unterschreiben, dass da auch ein bisschen was mit reinspielt, dass die dann sagen, ja okay, ganz so komisch können die ja nicht sein, wenn die bei denen gewesen sind und komm, mal gucken, was die zu erzählen haben.
Ja. Eure erfolgreichste Folge war aber die mit Damian Rosbach, ne?
Mit Damian Rosbach, ja.
Ja, die habe ich damals auch in der Küche gehört, während er da... Beim Kochen. In der Küche beim Kochen habe ich mir die Folge angehört, wie Damian zu Hause gesessen hat und sich ein Bierchen aufgemacht hat.
Ich wollte gerade sagen, dieses Plopp-Geräusch, da haben uns auch Leute angeschrieben, was macht Rossi da eigentlich im Hintergrund? Und wir wussten es irgendwie selber nicht, weil ich glaube, hatte Rossi die Cam aus? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, wir haben ihn nicht gesehen, aber es hat immer geklimpert und wir waren so im Tunnel, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen hier unsere Fragen abarbeiten, wir können Rossi jetzt nicht aus dem Konzept bringen. Aber vielleicht wird Rossi die Folge hören und kann uns mal erzählen, was da damals war.
Was war denn deine erfolgreichste Folge?
Na, Rossi ist auch relativ weit oben da auf jeden Fall mit dabei, aber die erfolgreichste war die mit Markus Kolke. Also die ist richtig durch die Decke gegangen, die hat es ja sogar bis zum Hamburger Stadtteilverein geschafft, um da auf TikTok noch zu landen.
War es schwer, an Kolle ranzukommen?
Mit Kolle habe ich auch vorher schon mal sowas in der Art aufgenommen, eben auch so ein Sonntags-Special und da hat er auch schon relativ viel über sich preisgegeben. Dass er immer halt ein Espresso vorher trinkt, also halt seine Macken, die er so vor dem Spielen hat, wie sein Spitzname entstanden ist und alles drum und dran, wo ich dann gesehen habe, dass das andere Medien dann nachher auch aufgegriffen haben und 10 Facts über Markus Kolke gemacht haben, ohne dass sie ihn das jemals gefragt haben, weil ich ihn ja darauf dann mal angesprochen habe. Ich sage mal, hast du das auch anderen erzählt? Nö, ich so, na gut, dann weiß ich ja, woher sie die ganzen Infos haben. Und dann habe ich eben dann nochmal damals mit ihm dann für Hörbar Hansa eben die Podcast-Folge aufgenommen und ja, er ist halt ein ganz anderer Typ, wenn du so mit ihm schnackst. Ne? Du kennst ihn natürlich vom Platz, du kennst seine Gesichtsausdrücke und wenn er dann da locker flockig im Hoodie und Jeans kommt, das ist dann auch schon mal so ein ganz anderes Gefühl. Also da denkst du gerade, ist das wirklich der Kolle, den du eigentlich vom Platz kennst?
Aber jetzt haben wir gerade so ein bisschen erzählt, wie wir an die Gäste kommen. Wie läuft denn das bei dir eigentlich ab? Also kannst du den Zuhörern beschreiben, wie du an den Gast kommst, wie so der Prozess ist? Bist du dann mit dem Spieler quasi irgendwo im Ostseestadion sitzt und die Folge aufnimmst?
Also tatsächlich ist es oft so, wenn ich irgendwie mal bei einer Pressekonferenz bin oder allgemein bei Hansa Events, ich habe da jetzt ja auch schon das eine oder andere moderiert, sei es beim Kinderfest oder beim Fan- und Familientag oder auch schon mal so ein Sponsorenevent, dann suche ich auch oft natürlich den persönlichen Draht zu den Spielern und frage natürlich erstmal, Mensch, wäre das überhaupt was für euch? So habe ich das damals auch bei Olli Hüsing gemacht, der war beim Kinderfest dann da, war zu dem Zeitpunkt verletzt, deswegen war er dann da, um Autogramme zu geben, habe ihn gefragt, Mensch, wie sieht's aus? Hättest du Bock? Ja, klar, habe ich Bock. Und dann eine Woche später haben wir tatsächlich dann auch schon die Folge aufgenommen. Also dadurch, dass ich natürlich mit Ostseewelle zur Medienlandschaft gehöre, muss ich immer vorher Presseanfragen stellen, an die Pressesprecherin, an Marit, und quatsch dann immer alles mit ihr ab, um da natürlich einen offiziellen Weg zu gehen, weil wenn du das nicht machst, dann gibt's schon Ärger.
Aber wie ist die Idee damals entstanden? Wir haben ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es so dein Baby ist, dass du da, weiß ich gar nicht, ob ich drüber sprechen kann, dass du da auch ein bisschen nach der Arbeit generell in deiner Freizeit natürlich auch Zeit investierst. Also hattest du die Idee schon länger und hast nur so ein bisschen auf den richtigen Moment und auf die vielleicht fehlende Zeit so ein bisschen gewartet oder dass du dann Zeit dafür findest, oder wie ist das damals bei dir entstanden?
Genau, ich hatte die Idee schon sehr, 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 sehr lange, deswegen habe ich auch schon damals immer versucht, wenn ich Sonntagssendungen hatte, dass ich da so eine Specials mal gemacht habe mit so einem Hansa-Talk oder so, und dann habe ich jetzt irgendwann gesagt, so, jetzt möchte ich unbedingt, und natürlich müssen da auch die Gegebenheiten stimmen, ne? Also ich bin jetzt auch schon super viele Jahre mal bei den Pressekonferenzen. Meinen allerersten Tag bei Ostseewelle hatte ich vor 10 Jahren, damals noch als Praktikantin, aber auch da bin ich schon zu den Pressekonferenzen von Hansa gefahren, weil ich gleich hier natürlich im Sender gesagt habe, so, ich bin hier, Hansa ist meine Leidenschaft, ich würde das gerne machen. Ja, nö, mach, dann fahr da mal hin. Und hatte damals dann auch schon die Trainer dann immer am Mikro, da war das noch damals in der kleinen Brötchenrunde. Also da gab es da nicht so eine Pressekonferenz, wie man sie jetzt kennt, wenn man sie bei YouTube sieht, sondern wirklich so ein kleiner Brötchenschnack, danach noch ein paar Interviews gemacht und dann bist du wieder losgefahren. Das war auch immer sehr niedlich. Und dadurch ist das dann nachher so entstanden, dass ich dann, als ich hier fest angefangen habe, dass ich gesagt habe, ich würde natürlich weiterhin immer Hansa begleiten und Interviews machen. Und dann sind wir mit dem Aufstieg dann nachher Medienpartner geworden. Das hatte aber nichts mit dem Aufstieg zu tun, sondern weil der alte Medienpartner sich ja umbenannt hat, den gab es ja dann nicht mehr. Und deswegen gibt es ja, was das angeht, nur einen Nummer-1 Radiosender in Mecklenburg-Vorpommern. Muss ich jetzt Statement. Einfach mal so sagen. Und damit habe ich dann natürlich auch gesagt, so, jetzt möchte ich dann auch mit dem Podcast loslegen. Das erste Jahr hat es dann noch nicht so ganz geklappt, aber dann danach, und seitdem sieht es bei mir so aus.
Bei uns hat es die ersten 2 Jahre nicht ganz so geklappt, Tobi, ne?
Ja, man muss ja dazu sagen, wir haben damals ja wild angefangen. Mhm. Also wir haben ja nicht direkt mit Hansa-Spielern losgelegt, sondern hatten auch Maxi Arnold von Wolfsburg zu Gast, erste Bundesliga, Alex Popp. Auch ganz bekannt von den Frauen, Frauennationalspielerin. Also wir hatten da wirklich eine große Palette an Fußballern, Sportkommentatoren. Ganz, ganz, ganz wild eigentlich. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir müssen irgendwo einen Fokus setzen. Und da Hansa dann unser Lieblingsverein ist, haben wir uns dann doch für Hansa entschieden. Und ich glaube, wir bereuen diese Entscheidung bis heute nicht, oder?
Absolut. Ja, weil wir haben gedacht, ey, wir müssen auch irgendwie von jedem und von allem was dabei haben. Tobi hat es gerade angesprochen, ne? Markus Babbel auch. Wir haben mit Kommentatoren gesprochen. Gut, Schiedsrichter hatten wir noch nicht, aber da sind wir vielleicht dran. Das wäre auch nochmal spannend. Also wir versuchen natürlich auch so einen gesunden Mix auch zu finden. Und dann hat irgendwie natürlich so ein bisschen die Motivation daran gelitten, dass wir gesagt haben, wenn wir schon nicht wissen, wo wir irgendwie hinwollen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir irgendwie irgendwann eine Hörerschaft, eine Community aufbauen. Und dann haben wir uns mit Olli Kramer mal zusammengesetzt. Wir waren, kann man ja so offen sagen, kurz davor zu sagen, also wir hatten auch länger nichts mehr aufgenommen. Ich glaube, so im zweiten Jahr hatten wir, glaube ich, am Ende 8 Folgen oder so.
Ja.
Ist immer noch viel, ist immer noch besser als gar nichts, aber aufs Jahr gerechnet natürlich sehr, sehr wenig, gerade wenn man sich so die letzten Jahre dann anguckt. Dann haben wir gesagt, weiß nicht, was treibt uns eigentlich noch an? So, die Zahlen waren es nicht.
Definitiv nicht.
Denn natürlich so die Möglichkeit, mit Leuten zu sprechen, das kannst du, denke ich, mir auch bestätigen, mit dem man einfach sonst nicht reden kann, nicht reden wird. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann gehen wir vielleicht mal einen Schritt oder 2 Schritte zurück und nehmen wieder Folgen unter uns auf und versuchen so in diese Hansa-Bubble reinzukommen und ja, haben natürlich da so ein bisschen profitiert, dass es zu dem Zeitpunkt noch nichts Vergleichbares gab, auch wenn du natürlich da schon mit deiner Idee rumgespielt hast.
Ja.
Aber das wussten wir ja nicht.
Ja, ja, nee, ist ja auch alles gut. Aber wie gesagt, ich sehe das ja auch immer gar nicht so als Konkurrenz. Ich finde es eher schön, dass es natürlich so ein großes Angebot gibt. Da muss man jetzt bei allen natürlich aufpassen, dass es einfach nicht zu viel ist und sich alle untereinander ausstechen. Ja. Weil irgendwann hast du dann auch was, wo du sagst, oh, jetzt nervt mich das aber auch alles, wenn ich hier gefühlt jeden Tag sehe, dass da schon wieder eine neue Folge rauskommt. Und auf sowas habe ich auch persönlich immer gar keine Lust, auf irgendeinen so einen Machtkampf, auch mit anderen Medien oder so, wo ich dann sage, nee, das brauche ich dann nicht. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ich mache das, weil es cool ist, auch mal hinter die Fassade zu gucken, mal so Geschichten kennenzulernen. Ich habe ja auch damals relativ zum Anfang auch was aufgenommen mit John Verhoek und mit seinem Sohn zusammen. Das war auch also sehr, sehr, sehr niedlich. Also gut, zwar sind das erste Interview auch von seinem Sohn, wie er dann so erzählt hat, wie er die Spiele auch wahrnimmt und wie er jubelt und wie er sich den Torjubel ausdenkt für seinen Papa. Und das sind so Sachen, so da freut man sich dann halt einfach drüber. Ne? Denkst du danach so, eigentlich ist mir das auch dann egal, wie viele das am Ende hören. Aber wer es hört, redet darüber, weil es halt eben so im Kopf hängen bleibt.
Ja, vor allem, ich glaube, also am Ende wird halt der Fan oder der Hansa-Sympathisant halt entscheiden. Ne? Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, so, es gibt bestimmt Leute, die auch bei uns sagen, boah, ja, die Jungs machen das vielleicht ganz nett, aber ich höre gerne bei Elisabeth oder ich höre gerne beiden zu oder ich höre bei allen rein, wie auch immer. Aber ich, klar, dann irgendwann ist es vielleicht ein bisschen too much, wie auch immer. Aber ich glaube, ich kann für mich persönlich sagen, für mich ist, glaube ich, so dieser größte Anreiz, klar, guckt man hin und wieder mal auf die Aufrufe und sagt, ja, okay, kommt da was bei rum. Aber ich glaube, wir müssen uns halt immer wieder ins Gewissen rufen, sagen, dass wir einfach mit Leuten sprechen und hin und wieder auch ein bisschen Kontakt haben, die auch ab und zu mal persönlich getroffen haben, auch wenn es nicht ganz so viele waren. Ja, das ist irgendwie schon mega geil. So, weil normalerweise, wenn du vom Fernseher sitzt oder auf Social Media unterwegs bist oder, sag ich mal, normaler Fan bist, ins Stadion gehst, hast du halt nicht die Möglichkeit, so ohne sich da jetzt irgendwie auf eine Ebene zu heben und zu sagen, wir sind jetzt irgendwie besser. Aber ich glaube, das darf man einfach nicht vergessen oder nicht als selbstverständlich sehen, würde ich vielleicht nochmal sagen.
Ja. Und es ist halt auch so diese menschliche Ebene. Es ist ja halt am Ende auch wirklich nur so ein Schnack, der einfach Spaß macht.
Genau. Wir können ja erzählen, Johannes Brinkis sagt wahrscheinlich vielen auch noch was. Der hat uns dann auch mal eingeladen. Zwickau gegen Dynamo. Ja. Wir als einzige Norddeutsche da. Alle irgendwie mit roten Schals, mit Dynamo-Schals, ja, Fanfreundschaft. Neutral. Genau. Und das war auch wild, ne, Igor, wie wir da durch Zwickau gelaufen sind. Kann man ja auch ehrlich sagen, man ist dann so eine Feldstraße Richtung Stadion. Die Leute haben uns schon abgecheckt, okay, wer ist denn das, von wo kommt der eigentlich? Und Pommes hat uns damals quasi Freikarten organisiert über einen Mitarbeiter, der uns die quasi ausgehändigt hat. Und allein da hinzukommen irgendwie, das war schon ein Abenteuerritt auf jeden Fall, das war wild. Und das sind so Stories, die erzählst du weiter, die vergisst du nicht und das prägt auf jeden Fall.
Aber ihr habt nicht so laut gesprochen, damit man gehört hat, wo ihr
herkommt. Boah, das war echt, also ich hab auch mein Hintergrundbild oder Tobi hat mir da den Tipp gegeben. Wenn du guckst oft aufs Handy, pass das vielleicht mal an, weil ich hatte also safe irgendwas mit Hansa drauf. Weiß gar nicht, die Kogge auf jeden Fall. Und dann gesagt, ey, wir haben an alles geachtet, ne? Auch klamottentechnisch. Versucht, ja, sich neutral zu kleiden. Aber ja, klar, du stichst dann einfach aus dieser Masse heraus. Ne? Das Blöde war natürlich, die sind mit dem Spiel damals leider abgestiegen und dann stand Pommes natürlich Rede und Antwort vor den Medien oder eben vor der Presse. Und dann, ja, waren wir auch sehr kurz angebunden. Wir mussten halt irgendwie unseren Zug schaffen und das war so ein bisschen das Ärgerliche, aber dafür hat Tobi das vor ein paar Wochen nachgeholt.
Genau, ich war quasi in Offenbach, hat Pommes geschrieben, wie sieht's aus, kannst du uns irgendwie Karten organisieren, spielen halt in Anführungsstrichen nur noch vierte Liga, ist ja auch ein großer Traditionsverein und dann konnte ich nach dem Spiel mit ihm noch ein bisschen schnacken und so und da merkst du eigentlich, wie surreal das ist und wie cool, dass du so eine Möglichkeit plötzlich hast und das ist schon cool und ich will es nicht missen, muss ich ehrlich sagen, genau.
Gerade weil du es eben auch mit so Hintergrundbildern und so sagst. Ich finde das eigentlich auch immer recht cool, wenn man so im Urlaub ist und dann, wenn irgendwelche Leute neben einem sitzen. Ich hatte das letztes Jahr, da war ich auf dem Kreuzfahrtschiff und da saß neben mir eine Frau, die hatte ein Hintergrundbild vom 1. FC Köln. Und ich natürlich sofort, ich so, ach Mensch, schade, ich wäre gern zu euch mal ins Stadion gekommen. Ne? Und sie sah dann gleich mein Schlüsselband, weil man hat da seine Karten, damit man auf die Kabine kommt, meistens an so Schlüsselband dran. Und ich habe halt immer ein Hansa-Schlüsselband und dann sah sie das auch gleich und sagt, oh, ich war neulich extra vom Ostseestall, weil wir uns das angucken wollten und ich finde das immer so cool, dass man dann halt auch so ins Gespräch kommt, ne?
Absolut. absolut.
Also gerade Fußball verbindet halt auch. Mhm. Du musst natürlich auch gucken, wo du es machst, ja, mit wem du sprichst. Ich glaube, Hansa ist natürlich ein Verein, wie kann man es nett formulieren, mhm, der polarisiert irgendwo auf verschiedenen, ja, Ebenen. Du wirst wahrscheinlich nicht mit jedem ins Gespräch kommen, aber gerade über so eine Ebene ist doch total tiefenentspannt, oder? Dann, ja, kommst du rein und du hast es angesprochen, wären wir in der Zweitliga geblieben, wären, mhm, wir nach Köln gefahren, jetzt ist es halt in Anführungsstrichen, ja, nur Viktoria. Und das ist ja eine perfekte Überleitung, genau, eigentlich zum kommenden Gegner. Das war nicht sehr geplant, gut, übrigens, genau. Mit Cemi Güler, mit, ja, dem Ex-Rostocker, der jetzt ins Ostseestadion kommt. Oh, und
Knie gestoßen.
Auch das ist alles live, genau.
Ja,
ja, das wird, glaube ich, ein richtig geiles Spiel. Ich versuche jetzt mal die Brücke zu schaffen, ja, zum Wochenende. Geiler Gegner, wir haben uns auch gerade mit Güler schon unterhalten. Mhm. Die haben super viele krasse Talente auch, also es ist Wahnsinn. Wir natürlich, ja, auch, ne? Wir wollen uns ja nicht verstecken. Aber es ist schon spannend, da auch ein bisschen was über den anderen Verein zu erfahren. Und das hatten wir jetzt, da hatten wir die Möglichkeit, letzte Woche da so ein bisschen tiefer reinzubohren. Genau.
Aber gerade Güler, der ja nun bei uns war und da ja wirklich leider nicht so viel gerissen hat und jetzt in Köln ja wirklich absoluter Wahnsinn. Womit hängt es denn zusammen? Was hat er denn gesagt?
Ich finde, er hat es sehr, sehr spannend beschrieben. Ja, er hatte halt viele Stürmer vor sich. Ich habe mir da noch mal ein bisschen die Mühe gemacht, wer so die ersten Spiele gemacht hat, mhm, als er dann in der Saison verpflichtet wurde. Da haben wir viel mit Svante und Kai vorne gespielt. Mhm. Also eigentlich keine gelernten Stürmer. Jetzt kriege ich das chronologisch nicht mehr zusammen, aber dann sind ja Brumado, Perea gekommen. Mhm. Das heißt, noch zwei Offensive. Mhm. Hinterseher müsste da auch noch gewesen sein. Ich glaube, erst, ja, ab Winter hat er sich ja ein bisschen zurückgezogen, mhm, mal nett ausgedrückt. Und er hatte natürlich so, ja, diesen Rucksack mit sich gebracht. Okay, nur Regionalliga vorher gespielt, natürlich in der, glaube ich, sehr guten Liga, auch, mhm, mit Wuppertal über 20 Tore gemacht. Er hat uns halt erzählt, dass er sich eigentlich sportlich schnell gewöhnt hat, weil das wäre natürlich, mhm, so der erste Grund, der erste Punkt, dass man sagt, ja, okay, die Umstellung ist vielleicht zu riesig. Das waren ja auch so die ersten Stimmen, glaube ich, ne? So auch auf Social Media oder generell, glaube ich, in der Hansa-Familie, sage ich, mhm, mal, dass man gesagt hat, ja, der soll uns jetzt irgendwie in der zweiten Liga nach oben schießen, ja, oder ins sichere Fahrwasser. Und ja, so blöd es vielleicht klingt, er konnte sich das nicht so richtig erklären. Also er hat viel auch mit Alois Schwarz, muss es ja gewesen, mhm, sein, viel mit ihm gesprochen. Er hat immer gutes Feedback bekommen, auch von den Mitspielern. Mhm. Die haben ihn natürlich erstmal so ein bisschen beruhigt und gesagt, ey, du kommst hier aus der Regionalliga, ne, du kriegst ja so ein bisschen Einsätze. Er hat in den Testspielen viel getroffen, wo er dann gesagt hat, was soll ich denn noch machen? Also klar, ich kann auf meinen Moment warten. Das war ja beispielsweise auch im DFB-Pokal, FSV Frankfurt damals, hat er ja auch getroffen, uns überhaupt, glaube ich, in die Verlängerung gebracht, jetzt hat sich den Elfmeter geschnappt. Ja, und hat dann einfach über die Zeit dann gemerkt, okay, es sind einfach so viele Spieler da. Und ich glaube, ja doch, also einen Grund hat er so ein bisschen mitgenannt, ihm hat so das Standing gefehlt. Also, mhm, er hatte das Gefühl, so dass einfach auf Spieler gesetzt wird, einfach in der Liga, die so ein bisschen was vorzuweisen haben. Er hat aber halt nicht verstanden, weil die sind, wir ehrlich, haben ja auch nicht wirklich funktioniert. Wir haben wenig getroffen. Wir sind dann ja eher so ein bisschen unten rumgedümpelt, dass er gesagt, mhm, hat, naja, ich kann es doch auch nicht viel schlechter machen. So, da war Brumado, glaube ich, irgendwann rot gesperrt. Schalke zu Hause, glaube ich, dann die rote Karte bekommen. Ja, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Ne? Da wird Gudjonsson verpflichtet und dann hat er sich gedacht, naja, okay, jetzt kommt noch einer. Mhm. Aus einer fremden Liga, sage ich mal, kann die Sprache nicht, wie auch immer. Ich bin hier schon ein halbes Jahr dabei, ich bin topfit. Hat, glaube ich, dann im Trainingslager, auch in der Türkei muss es gewesen sein, dann auch getroffen. Ja. Mhm. Dass er hat, okay, hat er auch so offen angesprochen, ihm hat die Fantasie einfach gefehlt. Was? Also es ist alles passiert, es waren Spieler gesperrt, die haben nicht getroffen. Er hat getroffen, er hat gut trainiert, hat gutes Feedback bekommen. Spieler haben ihn aufgemuntert, dass er gesagt hat, naja, vielleicht soll es hier einfach nicht sein.
Und am Ende muss man ja sagen, für ihn dann ja auch die richtige Entscheidung gewesen jetzt.
Zumindest das halbe Jahr später. 68 hat er auch offen gesagt. Ja, das war wohl noch schlechter als in Rostock.
Aber manchmal muss man das dann einfach wagen und am Ende, irgendwann lohnt es sich dann auch. Aber ich muss sagen, er war auch immer jemand, egal wenn es nicht so lief, der war immer nett, freundlich und hat immer nett gegrüßt oder kurz einen Schnack gehalten. Also das muss man sagen. Es gibt ja auch welche, die dann einfach unzufrieden sind mit sich selbst und einfach zu allen sagen gefühlt, ja, jetzt leckt mich doch am Arsch. Ja.
Absolut, also super menschlicher Typ, super nahbar, mhm, also du kaufst auch jedes Wort irgendwo ab, was er von sich gibt und ich finde, das ist auch mehr so das Spannende, weil viele Spieler haben ja wirklich irgendwo eine gewisse Facette, das ist, mhm, glaube ich, auch normal, das sage ich nicht, da bin ich vielleicht ein bisschen passiver und Güler war einfach so, wir hatten das vorhin das Thema gehabt, Typen im Fußball, ja, und so frei nach Schnauze, ich hau das jetzt raus und natürlich bist du ein bisschen bedacht, das ist, glaube ich, auch vollkommen, mhm, menschlich in dem Business, aber trotzdem hat er seine Thesen geschmettert und das ist für uns natürlich auch, ja, war ein Highlight und war War super, hat Spaß gemacht.
Auf jeden Fall cool und passend natürlich jetzt so kurz vor diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie es wird, was auch uns zukommt und vor allen Dingen, ob unser Joker Kin Zombie auch wieder trifft.
Das wäre krass, oder? Es waren also, jetzt vier Spiele, glaube ich, in Folge. Ja. Alle guten Dinge sind fünf. Ich glaub, ja. Wir eröffnen da mal ein neues Sprichwort. Irgendwie. Das gibt es zwar noch nicht, aber Hansa-Fans würden da auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ja. Und möchtest du unseren Zuhörern noch verraten, wo es denn für uns nachher noch hingeht gemeinsam?
Wir fahren nachher noch ins Ostseestadion und gucken uns gemeinsam die Pressekonferenz an, beziehungsweise setzen uns dahin und sind ganz gespannt auf die Fragen, die alle an unseren Cheftrainer gerichtet werden. Wenn ihr ja fleißiger Pressekonferenzen-Gucker seid, wisst ihr ja, wem die erste Frage gehört.
Elisabeth Reinhold von der Ostseewelle.
Hast du denn schon die Fragen beisammen? Oder ist es so, hast du so zwei, drei, die du auf jeden Fall stellst und der Rest ergibt sich? Oder bist du schon super vorbereitet?
Bei mir ist das immer ganz unterschiedlich tatsächlich. Manchmal liege ich einen Abend vorher im Bett und mir fällt irgendwie kurz vorm Einschlafen eine Frage ein. Oder zwei oder so, wo ich sage, ach ja, das ist eigentlich mal eine gute Idee, weil ich irgendwie dann vielleicht nochmal drüber nachdenke und alles. Manchmal mache ich mir vor der PK Gedanken, manchmal ergeben sich die Fragen auf dem Weg dahin und manchmal ergeben sich die Fragen, wenn die PK losgeht. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und ja, dass ich die erste Frage stelle, das ist irgendwie auch mal ganz witzig entstanden. Auch zu Corona-Zeiten, da hatten wir die PKs über Livestream. Da wurden wir alle zugeschaltet und dann heißt es ja immer so, Zeit für eure Fragen. Und dann gab es ja immer so eine ewig lange Pause, weil keiner irgendwie anfangen wollte. Und ich mag sowas gar nicht, wenn es dann so ruhig ist und ich habe dann irgendwann, ja, dann fange ich jetzt halt einfach an. Weil ich finde, es gibt ganz oft so Fragen, die passen nicht zum Anfang. Mhm. Die kannst du erst zur Mitte oder zum Schluss stellen. Und ich sage, ach komm, starte einfach. Und irgendwie hat sich das dann so eingeschlichen und irgendwann habe ich dann mal bei einer Pressekonferenz das nicht gemacht. Ich war zwar da und habe dann erst irgendwie verspätet eine Frage gestellt, da habe ich Nachrichten gekriegt, dass das nicht sein kann.
Echt?
Das, ja, also ich habe Nachrichten von Fans bekommen, warum hast du nicht die erste Frage gestellt, das geht nicht und alle anderen Journalisten hätten bitte sagen müssen, nein, bitte erst Elisabeth. Also finde ich auch irgendwie so ein bisschen niedlich, ehrlich gesagt, dass das auch so wahrgenommen wird. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich will mich da nicht in den Vordergrund stellen oder so, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ja, es ist einfach wirklich dieses, ich mag das nicht, wenn dann so lange Ruhe ist. Und es ist ja auch für den Trainer unangenehm.
Ja, absolut.
Was passiert dann eigentlich so mit den Trainerstimmen, sage ich jetzt mal? Du hast natürlich deine Fragen, die du stellst. Jetzt stelle ich mir halt die Frage, was passiert danach? Sind das so einfach O-Töne, die im Zweifel irgendwo eingebaut werden, in eurem Sender, wie auch immer, oder natürlich dann irgendwie weiterverwendet werden? Oder ist es einfach für dich nochmal irgendwie so ein Input, zum Beispiel als Vorbereitung auf den Spieltag?
Sowohl als auch. Also die Töne, die ich da aufnehme, die verarbeite ich dann natürlich, schneide die. Manchmal sind sie natürlich, die Antworten sehr lang. Und beim Radio ist das immer so, da versuchst du schon immer so ein bisschen das alles kürzer zu halten. Da versuchst du das Wichtigste rauszufiltern. Und gerade so am Spieltag sendest du das dann im Programm, sendest das auch in den Nachrichten, versuchst dann auch mal verschiedene Töne zu haben. Ganz oft ist es aber auch so, dass ich nach einer Pressekonferenz nochmal einen extra Ton aufnehme, weil es vielleicht nicht in die Pressekonferenz passt in dem Moment. Oder weil wir als Sender vielleicht mal ein Thema machen, wo so ein O-Ton vom Trainer oder so dazu angenehm wäre, aber wo ich einfach sage, das gehört nicht in die Pressekonferenz. Mhm. Also als Beispiel, damals bei Jens Hertel habe ich ihn gefragt, was er in seiner Schultüte hatte, ob er das noch weiß, weil da Einschulungen in Mecklenburg-Vorpommern waren.
Ja.
Ja, oder wir wollten was zum Thema Frauenfußball machen. Da habe ich dann auch danach gefragt, was er vom Frauenfußball im Allgemeinen hält. Oder ne? So, und das sind so Dinge, die gehören dann einfach nicht in die PK. Und dann gibst du ja auch schon Preis, was du in dem Sinne als Sender ja als Thema machst, wo dann alle auch ja dann in dem Sinne schon Bescheid wissen.
Ja, das bestätigt so ein bisschen das, was du im Vorgespräch, glaube ich, erzählt hast. Ne? Ihr versucht natürlich auch über den Tellerrand hinauszuschauen, ne? Dass ihr einfach Themen ansprecht, die vielleicht nicht nur sich auf Fußball oder den Sport beziehen oder halt auf den Trainer, die Spieler, sondern versucht natürlich da auch was aufzugreifen, was ja einfach auch neben dem Stadion passiert, glaube ich, oder?
Genau, richtig. Ja. Das sage ich auch immer wieder. Also wirklich hier diese Geschichten drumherum, ne? Wie Verhucks Kinder sich den Torjubel ausgedacht haben, wie die kleine Tochter von Damian Rosbach immer laut Ostseewelle hört und sagt, Alexa, starte Ostseewelle. Also das sind natürlich so Sachen, da gehen einem auch das Herz auf, ne? Da freust du dich natürlich nochmal mehr und denkst du so, ach, das ist auch wirklich schön, sowas zu hören. Aber auch, wenn du Jens Hertel auch damals gefragt hast, da hatten wir so eine Geschichte, da hat ein Fan im Ostseestadion seinen Ehering verloren, weil er so laut gejubelt hat. Und Jens war ja auch jemand, der am Platz immer sehr viel getobt hat und auch immer seinen Ehering getragen hat. Und ich dachte, ach, dann mach doch nochmal eine extra Geschichte draus. Wenn ich danach zu ihm hin, habe ihn gefragt. Und er sagte gleich, ach, du immer mit deinen Geschichten. So, also das wusste er schon sofort. Und ich ihn dann einfach gefragt habe, wie er darauf aufpasst, dass er den nicht verliert. Also ja, aber das bleibt auch bei den Trainern dann natürlich hängen, ne?
Absolut. Ja, jetzt ist es bald soweit. Wir haben uns ehrlich gesagt, wir haben uns noch keine Frage überlegt. Also ich kann nur von mir reden. Ich habe mir noch keine Frage überlegt. Ich glaube, Igor so ein bisschen sich Gedanken gemacht.
Aber ja, ich feile noch an der Formulierung. Ich will da nicht so ausschweifen, aber ich versuche dann trotzdem schon so ein bisschen, ja, so sportliche Themen anzusprechen. Ich bin gespannt. Also wir klauen dir auf jeden Fall nicht die erste Frage. Wir haben uns vorgenommen.
Ihr dürftet das.
Wir halten uns zurück. Ey, für uns wird das, denke ich mal, ein Riesenerlebnis, da mal dabei zu sein. Also wir waren beide schon mal im Presseraum, aber nicht bei einer PK. Deswegen, also wir haben da keine Riesenambitionen. Wir müssen da nicht im Vordergrund stehen. So, aber wenn da, glaube ich, also ich glaube, heute ist Olli da, ne? Wenn er dann sagt, gibt's noch Fragen? Vielleicht haben wir da so viel Mut zusammengesammelt, dass wir dann sagen.
Na klar.
Ich glaube, Marit ist heute nicht da, glaube ich, und Olli aber.
Ich glaube, ja, Marit hatte, glaube ich, die Woche anders zu tun. Ja. Nee, es ist, man muss sich auch erstmal trauen. Gebe ich auch zu. Ich war auch zum Anfang bei Pressekonferenzen da und dachte so, oh Gott, traust du dich jetzt wirklich hier eine Frage zu stellen, deine Hand zu heben und dann, oh Gott, was sollen denn alle denken? Und das muss man auch vielleicht so ein bisschen mal dazu sagen, als ich damals die ersten Male da so hingekommen bin. Man wird ja auch so ein bisschen belächelt von den anderen Journalisten, die da schon ein bisschen länger da sind.
Die alten
vielleicht.
Hasen.
Genau, die alten Hasen, die das schon seit 20 Jahren machen und dann kommt da auf einmal, ja, du bist, ich bin da ja auch die einzige Frau in der Runde, ne? Also Marit als Pressesprecherin, klar, aber ansonsten von den Journalisten, es sind ja alles nur Männer.
Ist aber, glaube ich, nicht verkehrt, dass da auch mal frischer Wind reinkommt. Also gar nicht als Kritik gemeint, ne? Dass man auch von den Fragen her vielleicht kommt da irgendwie nochmal eine Stimme, eine Meinung rein, wo man sagt, ja, man geht dann, so wie ihr zum Beispiel, eher so vom Fußball weg, dann gibt es jemanden, der vielleicht krass in die Taktik reingeht. Und ich glaube, Daniel Brinkmann ist da, haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen kurz angerissen, ist da, glaube ich, auch sehr empfänglich und ich glaube, macht einem das Leben ja auch einfach, oder? Also so wie er sich ausdrückt, Antworten gibt und so weiter, ich glaube, den kannst du ja gefühlt alles fragen.
Man stellt sich natürlich auch gewisserweise immer auf den Trainer ein und weiß dann nachher, wie du die Fragen formulieren musst oder wie du sie stellst und weißt, welche du nicht stellen solltest, weil du da vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, eine doofe Antwort kriegst, aber schon so eine Antwort, wo du sagst, die möchte ich eigentlich gar nicht bekommen und ich möchte mich ja auch nicht unbeliebt machen, was aber natürlich auch manchmal dazugehört und wenn es nicht läuft, dann muss man auch mal Fragen stellen, die wehtun und die sehr kritisch sind, aber er ist da sehr, sehr offen für alles und macht ja auch manchmal zwischendurch ein Späßchen und auch so bleibt er auch oft nochmal kurz nach der PK und redet nochmal so ein bisschen. Jeder Trainer hat da aber auch so seine Eigenarten, was man so in den Jahren jetzt auch schon so wahrgenommen hat. Also ein Alois Schwarz zum Beispiel hat danach immer jedem auch noch die Hand gegeben, hat jedem einzelnen Tschüss gesagt und ist dann los.
Alte Schule, sehr höflich.
Alte Schule, das war auch der Trainer, der sich nach seinem Rausschmiss noch von uns Journalisten verabschiedet hat. Es gab dann noch eine PK, wo er nicht mehr dabei war, aber er ist dann noch mal hoch in den Presseraum gekommen und hat dann allen noch mal Tschüss gesagt und dann konnten wir ihm auch noch mal Fragen stellen. Haben alle anderen, die auch schon 20 Jahre dabei sind, so auch noch nicht erlebt.
Dort ist er auch zu Gast, glaube ich, ne? Kann das sein?
Genau. Er hat auch gesagt, eigentlich macht er sowas nicht.
Das haben wir auch schon manchmal gehört. Ne?
Umso mehr hat es mich dann überrascht, dass er zugesagt hat. Ja. Aber da habe ich ihn vorher auch erst gefragt bei einer Ausfahrt, bei einer Hanse-Ausfahrt auf der Hanse-Sale. Beziehungsweise habe ich vorher Damian gefragt. Ich so, Damian, meinst du, er würde das machen? Frag ihn doch. Und dann stand er schon vor uns und dann sagt Damian, Trainer, sie hat mal eine Frage. Und dann habe ich natürlich dann gleich, sonst hätte ich wahrscheinlich ihn gar nicht in dem Moment angequatscht. Und dann eine Woche später hat das dann auch schon geklappt. Und da war ich auch erstaunt, wie offen er war, als ich ihn auch gefragt habe, ob er noch weiß, was auf seinem ersten Zettel draufsteht, was er als Profispieler verdient hat.
Ah, stimmt. Er hat wirklich da so über Finanzen und Geld gesprochen. Ne? Ja, stimmt.
Ja. Das hat mich sehr überrascht. Fand ich auch cool, dass er das so offen zugegeben hat. Also ja, der war auch recht cool drauf.
Man kann ja mal ehrlich erzählen, wir haben mit der Tochter bei Instagram auch so ein bisschen geschrieben, aber nee, lass mich doch noch zu Ende erzählen. Genau, und im Endeffekt haben wir auch mal versucht, über die Tochter an Alois ranzukommen, weil er selber, glaube ich, ja auch kein Instagram hat. Und es ist ja unser gängiger Weg und da haben wir auch hin und her überlegt, machen wir das oder machen wir das nicht? Und wir haben es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch jemand interessiert, wenn wir jetzt mit Alois Schwarz ankommen würden, aber ich wollte nur sagen, wir hatten den Gedankengang damals auch gehabt und haben uns dann doch entschieden, das nicht zu machen. Aber ist ja auch nicht schlimm, er war bei dir zu Gast und Leute, die das hören wollen, können das gerne nochmal abchecken, genau.
Ja, Trainer ist auf jeden Fall, also Trainer und Schiedsrichter, das sind so zwei Positionen, also Schiedsrichter sind wir, wie gesagt, nah dran.
Schiedsrichter habe ich tatsächlich auch noch in der Pipeline, aber habe gesagt, hebt ihr das nochmal ein bisschen auf.
Ja, Trainer wird schwierig, vielleicht Daniel Brinkmann, mal gucken.
Den habe ich schon gefragt, ob er das machen würde. Und er hat gesagt, er ist gerne dazu bereit. Deswegen werde ich mich da sehr beeilen, bevor alle anderen.
Dann nehmen wir Pesch und Rabenhaus.
Vielleicht zu viert. Ne? Ja, wir drei und
große
Daniel
Runde. Ja.
Aber ich glaube, eine Frage, die er, glaube ich, nicht mehr hören kann, ist, ob wir aufsteigen wollen, oder? Also ich glaube, die fällt immer wieder. Und ich gucke dann immer so in sein Gesicht und ich glaube, der versucht dann natürlich irgendwie diplomatisch zu bleiben. Ne? Hat er,
das muss ich auch immer sagen, wie diplomatisch er auch antwortet allgemein.
So diese These, die er aufgestellt hat, ne? Die ersten drei Spiele, wenn wir sie gewinnen. Okay, jetzt haben wir zwei gewonnen, eins verloren. Aber ja, das ist, glaube ich, ist eine normale Frage. Jetzt kann man sagen, ja, irgendwie alte Floskel, aber ja, das sind halt Themen, die halt Fans interessieren oder natürlich die ganzen Leute drumherum. Ne? Was haben wir vor? Wollen wir hoch? Wollen wir so bleiben? Aber ich glaube, wir sind gut beraten, erstmal ein bisschen nicht auf dem Teppich zu bleiben, aber die Mannschaft zu stabilisieren, weil wir haben es vorhin angesprochen mit Wiesbaden. Ich war auch sehr erschrocken, muss ich sagen. Ich habe gedacht, wir sind ein bisschen weiter, ein bisschen stabiler. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da so einbrechen, hört sich jetzt hart an. Aber ich glaube, mit ein bisschen Abstand, mit dem Spiel danach, was wir dann auch gewonnen haben, hat man sich auch ein bisschen beruhigt und wie du auch schon meintest, vielleicht war das zum richtigen Zeitpunkt, dass wir da einen kleinen Dämpfer bekommen haben. Und ich glaube, das unterstreicht halt so ein bisschen auch, wie eng die Liga ist. Ne? Also,
das ist so.
Ne, das kann, also wenn wir das erste Ding da gegen Dortmund 2 kriegen, liegen wir 1-0 hinten auswärts. Und boah, dann will ich die Truppe nochmal sehen, ob die da sich aufrafft. Wenn du dann anläufst, Dortmund schnell kontern kann, da kannst du auch mal schnell baden gehen. Ne? Und dann kam halt viel zusammen. Und gegen Wiesbaden war es dann eher umgekehrt, ne? Dass wir da zweite Halbzeit den Faden verloren haben, erste Halbzeit haben wir ja wirklich gut gespielt, Chancen gehabt und Wiesbaden hat mich da jetzt nicht eingeschüchtert, ne? Und es war nicht abzusehen.
Nein.
Klar, dann mit der roten Karte, aber selbst da kannst du ja, glaube ich, das Spiel irgendwie zu Ende schaukeln und sagen, ja okay, dann verlieren wir vielleicht oder holen einen Punkt, aber dass wir da so den Faden verlieren, aber ja, ist ein Lernprozess und vielleicht jetzt am Sonntag oder die nächsten Spiele hast du das im Hinterkopf, dass du vielleicht anders in den Zweikampf gehst oder einfach weißt, ey, wir müssen uns straffen. Wir können hier nicht irgendwie ab der 75. So ein bisschen nicht Larifari machen, aber einen Gang runterschalten, sondern da kannst du hier richtig baden gehen.
So waren ja auch einfach 5 Tore in der zweiten Halbzeit, muss man auch nochmal sagen. Ne? Das ist natürlich heftig. Was ich aber nochmal sagen muss, gerade auch wieder gegen Dortmund 2, was war das für eine geile Kulisse? Also ich habe natürlich über Magenta geguckt und hatte so geiles Wetter, geile Fans. Also wie Hammer war das einfach schon wieder.
Ja, ich glaube 3000 oder man streitet sich über die Zahlen, weil ja viele auch im Heimbereich dann saßen, über 3000 Hansa-Fans und dann dieser alte Ground da mit roter Erde, was Hansa auswärts abreißt, aber natürlich auch zu Hause, das ist schon, kann man sagen, spielt in der eigenen Liga vielleicht schon, oder? Es ist schon außergewöhnlich.
Du bist auch in Dortmund gewesen, Tobi, oder? Oder war das das andere Stadion?
Ich bin damals 2014, glaube ich, rote Erde auch gewesen, genau. Da haben wir, ich weiß gar nicht, wie wir gespielt haben, ich glaube auch 2-1 gewonnen oder so, 10 Jahre her.
Aber das ist das gleiche Stadion gewesen, oder? Da direkt am
Genau, das ist quasi direkt daneben und du blickst quasi vom Gästeblock direkt auf den Signal Iduna Park oder Westfalenstadion.
Ich wollte gerade sagen, wir sind auch Fußballromantiker.
Da habe ich leider auch noch nicht reingeschafft, das steht immer noch mal auf meiner Liste. Also was das angeht, war ich natürlich auch schon viel unterwegs, aber das ist noch, steht bei mir noch ganz oben mit bei.
Aber hast du denn ein Traumstadion, wo du sagst, Mensch, in spätestens 10 Jahren, da würde ich unbedingt gerne mal hin. Hast du da eins? Oder?
Also es gibt viele schöne Stadien und was das angeht, war ich tatsächlich auch schon relativ gut und viel unterwegs, weil bei uns war es auch tatsächlich immer so, wenn wir irgendwie im Urlaub waren, war zufällig da gerade ein Fußballspiel.
Zufällig.
So ist das halt auch, wenn man einen großen Bruder hat und einen fußballverrückten Papa. Und was das angeht, habe ich da auch schon recht viel erlebt. Ein Highlight war für mich tatsächlich, Liverpool.
Oh.
Ne? Das ist tatsächlich auch eher zufällig entstanden. Auch da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und die hatten eine Stadionführung gebucht. Und auf einmal hieß es, nee, die fällt aus. Warum? Ja, weil an dem Tag ein Freundschaftsspiel Liverpool gegen Dortmund stattfindet.
Okay.
So. Und dann habe ich gesagt, Papa, wir müssen da hin. Ich will da hin, ne? So, wir dann natürlich hingefahren, ausverkauft. So. Und dann, was machen wir?
Ein Freundschaftsspiel ist schon krass.
Ja. Ja, und jetzt? Ja, ich so, komm, lass uns mal ein bisschen rumrennen. Vielleicht werden ja hier irgendwie Schwarztickets verkauft oder so. Und irgendwann quatschte mich dann auch einer auf Englisch an, ob wir nach Tickets suchen. Das ist da ja strengstens verboten. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch in der Stunde da gegenüber bei diesem Asiaten treffen. War schon ein bisschen gruselig, ne? Ja. So, und dann haben wir dann irgendwelche Dortmund-Fans angequatscht. Hey, können wir uns mal eure Tickets angucken? Dürfen wir die mal anfassen, wie die sich anfühlen und so? Nicht, dass man nachher irgendwie irgendein Fake-Mister kauft, ne? Oder irgendwas Gefälschtes. So, und dann nach einer Stunde haben wir den Typen dann da getroffen, wollten drei Tickets kaufen. Und dann wollte der da relativ viel Geld für, wo wir gesagt haben, ah, nee, das ist jetzt doch ein bisschen doll. Nee, machen wir nicht. Okay, dann ist er wieder gegangen, hat diese Tickets zu einem Auto gebracht. Und auf einmal kam ein anderer Typ und sagt zu uns, wie viel wollt ihr da maximal bezahlen? Wir so, ja, na, so und so pro Ticket. Okay, geht wieder zum gleichen Auto, holt die gleichen Tickets wieder, verkauft uns die. So, wieder so, sind wir jetzt im falschen Film. Also entweder hat er dann da auf seine Gage, sag ich jetzt mal, verzichtet oder auf seine Anteile, keine Ahnung, Hauptsache die Tickets sind weg. Und dann hatten wir natürlich Angst, dass das am Ende doch irgendwie falsche Tickets sind oder so. Ja. Und dann stehst du da, willst ins Stadion rein, was auch relativ eng ist vom Eingangsbereich, wo manche Dortmund-Fans auch ein Problem hatten, da überhaupt durchzupassen. Und hat aber alles geklappt. Wir sind reingekommen und saßen dann in der zweiten Reihe und haben Klopp hautnah erlebt. Damals noch auf Dortmunder Seite.
Was möchtest du noch ganz kurz die Anekdote erzählen? Also ganz kurz, geht ja um Hansa, aber das passt, glaube ich, gerade richtig gut.
Ja, wir haben da eine Gemeinsamkeit. Wir sind Februar 2017 auch dort gewesen, beim Premier League-Spiel gegen Tottenham.
Ja.
Ich habe da auch über Umwege, ja, gefühlt die komplette Reise gewonnen mit Karten. Also ist auch absurd. Ich glaube, den Traum leben wir immer noch, dort wieder hinzufliegen. Hm. Aber ich glaube, wenn man da irgendwie versucht, an Tickets ranzukommen, geschweige denn Hotel und so weiter. Also ja, wir haben da, glaube ich, nur eine Nacht, glaube ich, dann verbracht. Ne? Wir sind dann am Spieltag selber angereist, haben da Flüge bezahlt bekommen. Ja. Also absurd. Mega. Abends war dann das Spiel gegen Tottenham ganz wild, waren vorher im VIP-Bereich, wobei das heißt da irgendwie ein bisschen anders, haben da irgendwie 3-Gänge-Menü bekommen, da sagten, da kriegst du ja gar nichts runter, da bist du aufgeregt vom Spiel, aber als wir die Portion gesehen haben, haben wir gesagt, ja okay, das schaffen wir auf jeden Fall, ne? Also das war also ein bisschen, so ein paar Delikatessen so, die jetzt, glaube ich, nicht so auf den Magen hauen, das haben wir dann schnell geschafft und ja, dann denkst du so, ja, die Uhr schreitet voran und wir müssen noch langsam mal rein, aber in England ist es, glaube ich, nicht ganz untypisch, dass du da auf den letzten Drücker kommst oder gefühlt läuft das Spiel schon und dann gehst du erst rein. Ja, ich glaube, vom Spiel selber waren wir sehr, sehr geflasht. Ich glaube, Liverpool hat 2-0 gewonnen, also auch hin und her gegangen, auch von der Spielweise her. Dann haben wir uns auf jeden Fall im Hotel die Highlights reingezogen, die ganzen Bilder und Videos sortiert und so weiter und am nächsten Tag war dann so, dass das Highlight, dass Jürgen Klopp durch die Kooperation praktisch uns besucht hat im Hotel.
Wow.
Und zwar dann halt für so ein Meet and Greet. Boah, ich weiß gar nicht, da, also jetzt ist vielleicht die Brücke zu PK. Wir haben uns da, glaube ich, nicht getraut, eine Frage zu stellen. Also man konnte dann auch die Hand heben. Er war dann vorne, hatte dann so eine Art Moderator neben sich und ja, haben das über das Spiel gesprochen, hat natürlich gesagt, ja, ich bin super gelaunt, sonst wäre ich vielleicht hier nicht angereist. Kleinen Schnack gehalten, ja, genau, wir haben, ja, uns mit einem Bild verewigt. Tobi hat das, weiß gar nicht, wo du das hast. Bei mir steht es im Arbeitszimmer.
Ich habe es eingerahmt. Ich habe mir ein Klopp-Trikot quasi gekauft, habe das in einen Bilderrahmen gesteckt und habe quasi das Foto noch mit rein mit Unterschrift und habe mir das jetzt in meine Wohnstube gehangen. Und ich würde sagen, da hängt es auf jeden Fall ganz gut.
Ja.
Und das ist eine riesen Erinnerung. Ich glaube, das werden wir unseren Enkeln später noch erzählen. Und Klopp ist einfach ein Typ, ein Menschenfänger. Ich bewundere ihn einfach, wie der vor 100 Leuten stehen kann, dann haut er da einen nach dem anderen raus. Ich bin gefühlt vor jedem Vortrag damals in der Schule aufgeregt gewesen wie sonst was und der steht da mit einer Leichtigkeit.
Ja.
Riesenrespekt, einfach Wahnsinn. Klopp ist ein Typ.
Absolut. Klar, mit dem Wechsel müssen wir, glaube ich, nicht ausdiskutieren. Ja, da gibt's verschiedene Meinungen oder eigentlich nur eine Meinung, er hätte es nicht tun sollen, aber ja. Ich glaube, der hat sich da schon was bei gedacht und hat sich, glaube ich, schon jetzt ein paar Mal dazu geäußert. Hab da mal so ein bisschen die Meinung, also wenn mir jetzt einer sagt, was ich vor ein paar Jahren mal gesagt habe, natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, boah, weiß ich nicht, ob ich da so ein reines Fell habe, sag ich mal. Mhm. Also, aber klar, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann wird ausgegraben, was er früher mal über RB gesagt hat, was weiß ich. Und dann,
Das ist ganz normal, ne?
Ich würde jetzt Klopp mal unterstellen, das hat er alles auf dem Schirm gehabt und hat sich trotzdem bewusst dafür entschieden und zeichnet ihn vielleicht auch nochmal aus, man muss es nicht gut finden, aber der ist da. fährst da geradeaus, hat das durchgezogen und am Ende ist er halt ein Mensch, eine Privatperson. Mhm. Also wenn jetzt jeder hinterfragen würde, wenn ich einen Job wechsle, was anderes mache, den Fußballverein, boah, da wirst du ja kirre, wenn du dich da jedes Mal klären würdest. Und das darf man nicht vergessen, aber klar, ist er nochmal in so einer ganz hohen Sphäre, wo man wahrscheinlich sowas erwartet und sagt, Mensch, wie kannst du nur denn in Dortmund gewesen, Mainz gewesen und so weiter. Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Aber am Ende hat er sich so entschieden. Wahrscheinlich für sich persönlich, für seine Familie und sein ganzes Umfeld. Du kannst ja nicht tausende von Menschen alle glücklich machen. Ne? Hat er vorher geschafft, immer
noch. Ja, aber das stimmt. Aber manchmal weiß man natürlich ja auch gar nicht dann am Ende die Hintergründe. Ne? Ja. Das ist ja oft so, dass jemand was sagt, wie zum Beispiel Fußballer, ich möchte meine Karriere da und da beenden, das wäre mein allergrößter Wunsch. Und die Leute dann denken, und wieso geht der jetzt? Ja, manchmal hängt das ja nicht mit dem Spieler zusammen. Das hängt natürlich auch mit dem Hintergrund zusammen, mit der Sportdirektion. Was sagen die, dann wollen die den überhaupt noch? Und wenn die den dann vielleicht abstoßen und er hat es mal gesagt, der Spieler, und auf einmal geht er, dann sagen alle, ja, was bist denn du für einer? Du hast doch gerade noch gesagt so. Aber was soll er da machen? Ne? Ja. Das sind ja immer die Sachen, die im Hintergrund ja auch oft passieren, die die Leute dann wieder nicht sehen. Ich meine, gut, klar, bei Klopp war es jetzt eine Entscheidung, die er dann getroffen hat. Er hat sie getroffen, können wir nichts dran ändern, muss er selber mit glücklich werden. Ja. Aber so ist es halt manchmal.
Ohne da jetzt Wunden aufzureißen, aber bei Kolle war es ja damals ähnlich, ne? Also du hattest ihn dann zu Gast, ne? Ja, ich glaube, da waren viele sehr, sehr gebrochen, ne? Und haben sich an die Worte erinnert. Aber auch er hat sich dabei bei gedacht, auch wenn man jetzt natürlich sagen kann, okay, sportlich ist er da ja wahrscheinlich nur Trainingsgast, jetzt ganz hart ausgedrückt, ne? Aber auch das wusste er und hat sich dann bewusst dafür entschieden und muss man halt so akzeptieren. Aber klar, er hat er sich da natürlich als Kapitän hingestellt und in dem Moment hat er es wahrscheinlich auch gefühlt. Mhm. Also ich finde das immer ein bisschen schwierig, das dann sofort in Frage zu stellen. In dem Moment hat er dann gedacht, okay, ich werde das durchziehen. Und dann hat sich das halt ein paar Monate später einfach geändert. Und dann ist er halt wieder da auch ein Typ und steht auch dazu und sagt, ja klar, habe ich gesagt und jetzt habe ich mich so entschieden, ja.
Und auch da wissen wir nicht, was vielleicht im Hintergrund passiert ist.
Absolut, das ist das Geschäft. Und ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn du nicht weißt, was abgeht, dass man da einfach so eine Linie ziehen kann und sagen kann, man trennt das irgendwo auch für sich. Ich glaube, man darf nicht zu sehr alles an sich ranlassen. Genau.
Weil irgendwo macht dann das Fernsehen auch nicht mehr so viel Spaß. Genau. Mich fragen auch immer ganz viele, sag mal, warum ist das so, warum ist das so? Ich weiß es auch oft, sage es dann aber nicht und sage dann einfach, weiß ich nicht, weil ich einfach den Leuten da auch nicht den Spaß dann vermiesen möchte oder also, ne, die Freude und natürlich auch zum anderen, um da nicht, man weiß ja, wie es ist, ne, wenn einer was hört von dem anderen, wie schnell sich sowas verbreitet und so, das muss dann auch ganz oft einfach nicht sein.
Ja, vor allem, wie nah will man als Fan auch sein, ne? Ja. Ich glaube, das ist generell so eine Debatte auch viel bei Hansa, so, ne, es wird immer viel hinterfragt, so, ne, und der Verein sollte oder macht das, glaube ich, mittlerweile echt ganz gut und die letzten Wochen, Monate ja auch, die Fans mitzunehmen und so weiter, aber auch da, das ist extrem schwer. Der eine sagt, ey, mir reicht meine Dauerkarte, dass ich mir die Heimspiele angucke, auswärts fahre. Ich muss da jetzt nicht jede Mail über jeden Schritt irgendwie mitkriegen. Da gibt es andere, die sagen, ja, ich bin hier Mitglied seit Jahrzehnten. Ich möchte schon wissen, was mit den Flutlichtmassen passiert, was im Verein abgeht, wo wollen wir hin? Und ich glaube, da dann auch die neuen Formate mit auch Julius ohne Sorge, was Olli Schubert gemacht hat, bin ich Riesenfan. Weil du da natürlich eine andere Ebene hast, du sagst, oh, da sind so viele Leute irgendwie am Machen, was machen die eigentlich? Und das ist in meinen Augen absolut der richtige Weg, aber natürlich musst du da aufpassen, ne? Den natürlich da jetzt nicht irgendwie vor die Kamera zählen, wenn er sagt, ich möchte einfach meinen Job machen.
Richtig.
Aber ich glaube, das Feedback war ja enorm, also wenn man sich da die Kommentare durchliest und grundsätzlich, ich habe das glaube ich dann auch gleich mit dir geteilt, finde ich super spannend und natürlich auch für den Mitarbeiter, für den, ist es natürlich auch eine gute Chance, auch nochmal mit den Leuten zu reden und da auch Input zu kriegen, ne? Dass man sagt, ey, ich bin hier in meinem Büro, hab vielleicht Ideen mit den anderen Kollegen, sage ich jetzt mal, und vielleicht hat ein Fan da nochmal irgendwie einen anderen Blick drauf und sagt, Mensch, wir müssen noch das und das oder warum haben wir das nicht? Und das ist, glaube ich, alles wichtige Themen, ne? Und am Ende geht's halt um den Verein. Ne?
Das ist so.
Gibt es eigentlich einen Zeitwächter bei uns im Podcast? Weil
ich hätte jetzt auch demnächst versucht, eine Überleitung zu schaffen, dass wir langsam die Kurve kriegen.
Zum zweiten Part.
Zwischenzeitlich ist hier das Studio auch einmal in den Sparmodus gegangen, aber die Aufzeichnung ging natürlich trotzdem weiter. Dauerkarte war eben kurz Thema, deswegen würde ich einfach sagen, ihr habt eure Dauerkarte auf der Nord.
Genau, also ich habe die Dauerkarte und Igor, so wie er es schafft, weil er nebenbei selber auch noch zockt im Verein, dadurch muss er immer so ein bisschen gucken, aber er gibt sich, das kann ich bestätigen, große Mühe, häufig ins Stadion zu gehen. Also Und wenn er mal nicht schauen kann, dann fragt er mich natürlich als erstes, wie das Spiel war.
Und ich habe auch ein Magenta-Abo.
Ja, aber das möchte ich auch gerne dann kündigen demnächst.
Absolut, das wäre schön.
Reicht alles andere. So, ich habe meine Dauerkarte auf der Ost, dann können wir quasi demnächst dann nochmal winken. Und jetzt geht's aber für uns erstmal quasi ins Stadioninnere, in den Presseraum. Und jetzt machen wir hier mal so einen ganz kleinen Switch. Dann natürlich danach nicht in Studioqualität, sondern nur mit einem Mikro, weil ich euch dann natürlich nochmal fragen möchte, wie ihr die PK dann wahrgenommen habt. Wenn ich immer Einlaufkinder habe, was wir über Ostwelle ganz oft machen, sage ich zu den Kindern vorher, so Leute, danach möchte ich wissen, wie es für euch war. Ich möchte kein cool und kein gut hören und 2 bis 3 Sätze. Wisst ihr Bescheid?
Das kriegen wir, glaube ich, hin, oder, Igor? Wir können ja jetzt schon mal so ein bisschen üben. Und
ja, wir machen dann jetzt einfach danach ein bisschen Sendepause. Wir sagen erstmal gar nichts, damit wir da gut erholt sind. Und dann können wir auf jeden Fall nochmal erzählen, wie es für uns gewesen ist.
Dann füge ich jetzt hier gleich so ein kleines Hansa Forever ein, vielleicht nur so den Perfekt. Refrain. Und dann geht's weiter.
Sehr gut.
Hansa Forever.
So, kurz mal bei Hansa Forever reingehört. In der Zwischenzeit waren wir im Ostseestadion und haben die Spieltags-PK begleitet vor dem Spiel gegen Viktoria Köln. So Jungs, wie war es denn jetzt für euch?
Ja, jetzt müssen wir sagen, wir haben vorhin uns ein bisschen verquatscht, dass wir uns beeilen mussten, aber wir haben es rechtzeitig geschafft. Ich glaube, wir waren nicht die Letzten und war sehr cool, da wirklich mal live dabei gewesen zu sein. Und ich habe natürlich die Gelegenheit gleich genutzt und habe ein paar Fragen gestellt. Habe auch einen kleinen Konter bekommen. Mal gucken. Ich werde mir das bei YouTube im Nachgang angucken, ob ich da was besser machen kann beim nächsten Mal. Und war sehr cool.
Wirkt es dann so, wie es auch bei YouTube immer sonst rüberkommt?
Ich finde, der Raum natürlich wirkt noch ein bisschen kleiner, als man ihn vielleicht bei YouTube zum Teil ja nur sieht. Aber ich muss sagen, der Trainer hat mich komplett gecatcht. Also es ist wirklich eine Person, ein Menschenfänger, der sehr eloquent und auch sehr, sehr klar kommuniziert, was ich total beeindruckend finde. Er hat immer gefühlt die richtige Antwort, die man auch hören möchte. Und für uns war es einfach mal eine Erfahrung zu beobachten, ganz viele, viele Reize auch irgendwie aufzusaugen, zu gucken, wie sind vielleicht die anderen Kollegen irgendwie drauf, was für Fragen stellen sie, geht das mehr so in die taktische oder auf die taktische Ebene bezogen oder vielleicht doch eher zwischenmenschlich und ich glaube, war alles dabei, war cool und für uns ein Riesending.
Gerne wieder, wie gesagt, gleich getraut, gleich losgelegt und hast ja auch nochmal gut reagiert, als Brinkmann dann geantwortet hat und du gesagt, gute Antwort, fand er cool.
Ja, absolut. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Ne? Man ist neu dabei und will da natürlich nicht sofort vorpreschen. Aber ich habe da ein gutes Bauchgefühl gehabt. Ich meine, davor haben natürlich ein paar andere schon Fragen gestellt, dass ich wusste, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und ich kann ihn auch mal ein bisschen pieksen. Und der hat es entspannt aufgenommen.
Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese durchaus spannende Folge. Die kommt natürlich jetzt erst im Nachgang raus. Also wir haben das jetzt vor dem Viktoria Köln-Spiel aufgenommen. Es kommt erst danach raus. Vielen Dank, Jungs, und auf ein erfolgreiches Spiel und eine erfolgreiche Saison weiterhin.
Ja, wir danken natürlich auch für die Einladung und für die gemeinsame Zeit. Hat Spaß gemacht und ich finde auch mal cool, was zusammen zu machen, weil ich glaube, viele denken in der heutigen Zeit immer sehr konkurrenzmäßig und ich finde einfach irgendwo, wir lieben alle Hansa, wir lieben den Verein. Keiner will dem anderen was Böses und wie hat Igor so schön gesagt, Support ist kein Mord und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort und nochmal danke an dich für die indirekte Einladung auch, genau.
Gerne.
Ja, vielen Dank, besser wird's nicht, würde ich sagen.
Hörbar Hansa, der Ostseewelle-Podcast mit Elisabeth Reinhold.